deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, was die Gnade Gottes alles ausrichten kann. Der Gott aller Gnade wolle euch vollbereiten, nicht bloß zubereiten wie den Saul und den David, sondern vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Davon wollen wir heute einiges hören. Die Bibel bringt keine Theorien, sondern sie erzählt so viele Geschichten, weil sie uns den Gott bekannt machen will, der auch in unserem Leben Geschichte machen kann. Also Gott kann zubereiten. So war es ja schon beim ersten König des Gottesvolks Israel. Ein Bauernbursch. Natürliche Gaben, war schüchtern, aber immerhin eines Hauptes länger als alles Volk, was das damals war. Heute wäre es 1,95. Starker junger Kerl. Und dann kam der Geist Gottes über ihn und zugleich damit Großmut. Als ein paar sagten, ja, soll der aus Benjamin über uns herrschen, heißt es, er tat, als hörte er es nicht. Begab der Saul mit Entschlusskraft, als Jabes in Gilead überfallen wurde, rief er den Heerbann Israels, den es damals noch gar nicht gab, da gab es noch keine Einberufungsbefehle, keine Musterung, im Nu zusammen, umgeben von den richtigen Beratern. An der Spitze der Prophet Samuel. Der hatte zum Saul gesagt, du bist jetzt König, aber es sei ferne von mir, dass ich mich jetzt in Ruhestand zurückziehe, sondern ich will dir und dem Volk den rechten Weg weisen und für dich beten. War auch eine Ausrüstung, den Propheten neben sich. Und der Geist Gottes geriet über den Saul, dass er ein anderer Mann war. Gott kann zubereiten. Nicht bloß damals. Ein paar von Ihnen wissen noch, dass wir mal in Württemberg den Bischof Helmut Glass hatten. Unsere verehrten Brüder Kocher wissen es ganz genau, nicht? Der Bischof Glass, Herr Kocher, wissen Sie noch, als er Ratsvorsitzender wurde, da habe ich Sie einmal bloß unwirsch gesehen. Da haben Sie gedacht, wie soll das gut gehen? Der Mann hat ja zwar eine Kerngesundheit, aber jetzt auch noch Ratsvorsitz. Und viele haben in Württemberg gedacht, in einem halben Jahr hat man Staatsbegräbnis. Das hält er nicht aus. Aber der Helmut Glass hatte von Haus aus eine Gesundheit, toller Skifahrer, bis vor wenigen Jahren gewesen, die Fissstrecke runter da im Engadin. In russischer Gefangenschaft gestählt, bewährt. Und körperliche Gaben, dass man eine dreifache Arbeitslast tragen kann. Gott kann zubereiten. Bruder Streuker, vielleicht geht es bei Ihnen genauso wie bei mir, dass manche sagen, also warum schafft er daraus so viel? Lassen doch mal andere nach, gell, oder so. Ja, wir haben die Zeit erlebt im Dritten Reich, wo ein Ungeist da war. Das war auch Vorbereitung. Und nach 45, ihr Posaunenbläser, mit mir alte Veteranen, Jesus Christus herrschte als König. Es war nochmal freie Bahn und wir haben gesagt, jetzt wollen wir schaffen, so viel wir können, auch fürs Reich Gottes, neben unserem Beruf. Es war auch Zubereitung. Als der Billy Graham das erste Mal in Stuttgart war, 1955, hat bei der Pressekonferenz ein Stuttgarter Pfarrer gesagt, er sieht eben so gut aus, das ist nicht gut fürs Evangelium, gell? Und da hat der junge Gerhard Hennig damals gesagt, sei doch auch froh, wenn mal ein Pfarrer gut aussieht. Es kann auch eine Gabe Gottes sein, der Zurüstung, schon die natürlichen Gaben, die wir haben. Beim Saul eines Hauptes länger als alles Volk, Gesundheit. Beim David nachher hören wir, war schön, voll Weisheit, des Wortes mächtig. Natürliche Gaben. Gott kann zubereiten. Jetzt habe ich von Bischöfen geredet. Es geht ja nicht bloß um Leitungsämter, aber wenn wir an Helmut Gast denken, an Theo Sorg, der gestern hier bei Ihnen war, an Hans von Kehler. Wenn Sie die Biografie dieser Brüder im Leitungsamt ansehen, Jugendarbeit, Landgemeinden, Stadtgemeinden, Prälatenamt, Oberkirchenratsaufgaben, beim Helmut Gass und Theo Sorgt, Hälfte der Landeskirche hat zu ihnen du gesagt, Verbundenheit mit den Laienmitarbeitern, da ist das wie prädestiniert gewesen, durch all die Vorbereitungszeit, dass sie die Verantwortung der Leitung übertragen bekamen. Jetzt habe ich viel von Männern gesprochen. Neulich haben wir ein Buch gelesen von der Johanna de Meyer, die erste Muslim-Missionarin in Russland und dann bis hinunter nach Dschidda und Mekka. Mutige Frau, zubereitet, als russische Staatsbürgerin, Arzthelferin Ausbildung, sodass sie in muslimischen Gegenden immer eine Rotkreuztracht anziehen konnte. Sie konnte Russisch, von der Mutter her Schweizerisch, Deutsch, Englisch, Französisch, prädestiniert, vorbereitet von Gott für eine umfassende Aufgabe. Gott kann zubereiten von der Gesundheit an über Erfahrungen. Vielleicht kommt es Ihnen merkwürdig vor, es gibt auch eigenartige Erfahrungen. In unserer württembergischen Landeskirche haben wir immer gesagt, uns fehlen eigentlich jetzt die Dekane, die im Zweiten Weltkrieg Leutnant oder Oberleutnant waren. Wer es nicht so arg mit dem Militär hat, versteht es vielleicht nicht. Aber die waren gewohnt, in kritischer Entscheidung nicht lang zu diskutieren, sondern eine Entscheidung zu treffen und wenn es falsch war, auf ihre Kappe zu nehmen. Gott kann auch solche Erfahrungen benutzen, zum Zubereiten. Bei Bodelschwing, dass er der Vater der Barmherzigkeit wurde in Bethel, sagt er selbst, ihm sind 4 Kinder an Stickhusten, Keuchhusten gestorben. Das hat mich barmherzig gemacht mit den Schwachen. Gott kann auch aus großer Not etwas machen, wenn er zubereiten will. Er kann uns von Voreltern her Gaben geben, die er mit einbaut, um uns zu gebrauchen in seinem Reich. Also so war es bei dem Saul gewesen, dass Gott ihn zubereitet hat zum König. Und dann war mit einem Mal alles aus. Als Gott ihm sagte, Gehorsam ist besser als Opfer. Du kannst mir Hekatomben, Hunderte von Stieren bringen. Ich möchte Gehorsam. Und der Geist Gottes wich von Saul. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt nichts Erschreckenderes als eine Landeskirche und als eine Kirchengemeinde, von der der Geist Gottes gewichen ist. Da lebt die Institution. Da gibt es Hausmeister und Mesner und Sonntagsgottesdienste und Organisten. Kein Leben mehr da. Und ganz erschreckend ist es, wenn von einem Menschen der Geist Gottes gewichen ist. Wenn Gott sagt, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Guck doch, wohin du kommst. Ich war ja in den letzten Tagen in Nürnberg bei Pro Christ dabei. Und am Schluss kamen ja so viele Menschen nach vorne, um die Entscheidung zu treffen, ich möchte es festmachen, zu Jesus zu gehören. Was wir vor 2 Jahren noch gar nicht für möglich gehalten haben, wir haben gedacht, das ist amerikanisch oder sowas. Eine junge Generation möchte auch etwas festmachen. Wie wir übrigens ja bei jeder Konfirmation verlangen wir Gelübde von denen. Uns Pfarrern fällt es oft schwer, von den Taufeltern und Taufpaten Gelübde zu verlangen. Das Kind nach Gottes Ordnung erziehen wollen, von jedem Ehepaar. Und ich habe nachher im Seelsorge mit manchen gesprochen, da waren viele dabei, die sagen, ich gehöre sogar zur Gemeinschaft, ich gehöre zum Blauen Kreuz. Aber ich habe es noch nie richtig festgemacht, Herr Jesus, ich möchte zu dir gehören. Bei dem Saul war es entgegengesetzt, da war es festgemacht, nein, ich lebe, wie ich will. Die Not unserer Zeit ist, dass wir es als christlich ausgeben, dass wir leben, wie wir wollen, und dann soll Gott noch seinen Segen dazu geben. Das ist wie bei der deutschen Wehrmacht. Wir machen, was wir wollen, was Gott nicht gefällt, aber auf dem Kumpelschloss steht Gott mit uns. Der Geist des Herrn war von Saul gewichen. Und jetzt kommt unser Text von der Geschichte Davids, in der sie schon mittendrin sind, durch das, was ihnen gestern Theo Sorg ausgelegt hat. Der Geist des Herrn wich von Saul. 1. Samuel 16, ab Vers 14. Und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die großen Sauls, die Berater Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott ängste dich. Die hatten Mut. Die haben nicht gesagt, königliche Hoheit, Sie brauchen 14 Tage Urlaub. Oder legen Sie ein bisschen nach, dann wird es wieder besser. Sondern ein böser Geist ist über ihn. So können Sie nicht König sein. Der Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spiele, damit, wenn seine Hand darauf spiele, wenn der böse Geist über ihn nicht kommt, es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten: Seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Worten, in der Rede und schön gestaltet. Und der Herr ist mit ihm. Was waren das für Berater Sauls? Die hatten einen Mann gesucht, der Musik macht, psychologisch wird besser, so ein bisschen Hintergrundmusik. Nein, da ist einer, mit dem der Herr ist, das brauchst doch du. Einer, dessen Antennen auf Gott ausgerichtet sind. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte Saul durch seinen Sohn David. So war nun David bei Saul und diente vor ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb. Und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mit mir dienen. Denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm. Und der böse Geist wich von ihm. Zubereitet war David, schön, tüchtig, der Geist des Herrn war mit ihm, fähig zur Rede. Wozu? Michelangelo hat in Florenz das herrliche Denkmal vom jungen David, Inbegriff der Schönheit. Nicht bloß der Schönheitsbegriff der Renaissance, sondern schon das Alte Testament legt Wert darauf. Schön. Aber das ist ja nichts Eigentliches. Vorbereitet wozu? Zum Vorsänger des Volkes Gottes. All unsere großen Lieder, er hat uns wissen lassen, sein herrlich Recht und sein Gericht, dazu sein Güt ohne Maß. Geht auf David zurück, unsere großen Choräle, auf die Psalmen. Und wenn in Israel das Lob Gottes angestimmt wurde, dann heißt es immer wieder: Nach der Weise Davids, er sang und tanzte vor dem Herrn. Das ist auch noch nicht das Entscheidende. Wozu ist David zubereitet worden? in die Nähe des Saul gekommen, um mitzuerleben, was ein König, einer der Leitungsaufgaben übernimmt, braucht. Weisheit, Entschlusskraft, gute Berater, Geduld, Großmut. Denn Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Der König freut sich in Gott. Ist David dazu zubereitet worden, damit er der wahre König ist? Bis heute hat Israels Nationalfahne den Davidstern. Das ist der Inbegriff dessen, was Israel sein sollte. Noch mehr. Gibt es noch mehr? Ja, der Apostel Paulus hat in Antiochien gesagt, an David wird deutlich, dass Gott das einhält, was er zusagt. Die gewissen Gnaden Davids. Dass dem David verheißen war, ich will einen deiner Nachkommen erwecken. Der soll mein Sohn sein. Das ist in Jesus geschehen, der Sohn Davids. Erweckt. Gott hält ein, was er versprochen hat. Noch mehr. Ja, es gibt noch mehr. Ist prophetisch gesehen der, der auf Jesus hingewiesen hat. Wenn David das schöne Gebet gesprochen hat, dies Bekenntnis, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Herr erquickt meine Seele. Dann hat er ja nicht bloß von Jahwe gesprochen, von Jehova, von dem Gott irgendwo über den Wolken. Sondern es gibt immer wieder Hinweise in der Bibel, dass Jesus sogar sagt, von jedem spricht denn eigentlich der David, wenn er sagt, Psalm 110, der Herr sprach, also Gott sprach zu meinem Herrn. Wer ist denn dieser? Und die Schriftgelehrten vermochten ihm nicht zu antworten. Was soll denn das bedeuten? Der Herr sprach zu meinem Herrn. Wer ist denn dieser Herr, der zu Rechten Gottes sitzt? Bis in unser Glaubensbekenntnis hinein haben wir es. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Wer ist dieser Herr? Jesus. Sie müssen überall da, wo im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte. Sag, Jesus ist mein Hirte. Der, den Gott zu uns geschickt hat. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. David ist einer von den Propheten, der schon auf Jesus geschaut hat. Und jetzt kommt das Allergrößte. Deutlich gemacht hat, was das Entscheidende an Jesus ist. Nicht, dass er Wunder getan hat, dass er jeden einzelnen Menschen als wichtig angesehen hat, das auch. Nein, David hat deutlich gemacht, lobe den Herrn, lobe Jesus, meine Seele, der dir alle deine Sünde vergibt. Im Neuen Testament immer wieder aufgenommen, Paulus, Römer 4. Wie schon David sagt, wohl dem Menschen, dem die Sünde vergeben ist, dem Gott das Falsche nicht zurechnet. Bei dem der Herr Jesus das Wunder tut, dass er seine am Kreuz durchgrabene Hand auf den ganzen Schmutz meines Lebens, auf die vielen Fehlentscheidungen legt und sagt, du, dafür bin ich gestorben. Wohl dem Menschen. Ich freue mich für Sie, dass Sie die Davidsgeschichten behandeln. Behalten Sie das immer im Kopf. Soll an diesen Tagen nicht bloß ein Davidsdenkmal errichtet werden hier in Weissach, sondern er ist der, der uns wie ein Scheinwerfer Jesus anstrahlt, was wir an Jesus haben. Das hat Gott schon im Alten Testament vorbereitet. Zubereitet, vollbereitet, dass Jesus vom Alten Testament her angestrahlt wird und von den Aposteln, von den Zeugen, dass wir merken, was wir an Jesus haben. Und wenn Sie im Chor singen, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu meine Freude, dann sind Sie auch ein Scheinwerfer. Und wenn der Jungscharleiter stotternd seine Andacht hält, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr mühseligen Beladen, seid ein Scheinwerfer. Dazu bereitet Gott Menschen zu, als ich als 14-Jähriger hier bei Ihnen zur Freizeit in Weissach sein durfte. Da war ein Stück Vorbereitung. Was ich bei euch erlebt habe, an gestandenen Christen. Zubereitung. Gott benutzt Menschen, Erfahrungen, Begegnungen, dass wir zubereitet werden, in unserer Welt, die von Gott nichts mehr weiß, zu sagen, was wir an Jesus haben. Wir haben in der Kirche keine politischen Ratschläge zu geben. Wir haben keine Lösungen für die Sozialfragen. Ha, wir machen uns doch lächerlich. Der neu gewählte Ratsvorsitzende hat als erstes gesagt, die Kirche muss die Gesellschaft ermahnen, Arbeitsplätze zu schaffen in einer Zeit, wo kein Arbeitgeber so viel Arbeitsplätze erbauen muss wie die Kirche. Doch lächerlich. Wir haben zu bezeugen, was wir an Jesus haben. In allem anderen haben wir überhaupt keine Kompetenz. Stammtischpolitik höchstens. Also lassen Sie uns Scheinwerfer sein auf Jesus hin. Dazu ist der David zubereitet worden von Gott. In all dem, was er an natürlichen Gaben mitbrachte und was Gott ihn erfahren ließ, der dir all deine Sünde vergibt. Das war das Höchste. Da kann ich noch einen Sprung machen. In wenigen Monaten haben wir den 200. Geburtstag von Ludwig Hofacker, 17. April. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen über Hofacker gearbeitet, gar nicht viel, weil er ja gerade 30 Jahre alt wurde. Und dann gestorben ist, als Wrack. Und dem war es wichtig, nach Württemberg hinein zu sagen, das Entscheidende an Jesus ist nicht, dass er unser Leben neu macht. Das Entscheidende an Jesus ist nicht, dass wir ein Leben der Heiligung führen. Das Entscheidende ist auch gar nicht, dass wir irgendein Bekehrungsdatum wissen, sagt der Erweckungsprediger Hofacker. Sondern Bekehrung ist, jetzt sage ich einen Satz, der Sie vielleicht erschreckt, ist das ständige Innewerden, dass ich auf die Versöhnung Jesu angewiesen bin. Wenn ich wieder aufwache über einer Woche, Herr Jesus, da musst du mit deiner Vergebung drüber, wie eine neue Bekehrung. Nicht, dass ich sage, ich habe mich ja mal bekehrt, damals auf der Freizeit und da die Familienfreizeit in Oberlech, das war ein wichtiges Datum. Ja, das war ein wichtiges. Aber dass er mir täglich meine Sünde vergibt, mich vor mir selber bewahrt. Es war dem Hofacker wichtig und dem David wichtig. Zubereitet, ein Zeuge des vergebenden Gottes zu sein, zubereitet dazu, ein König nach dem Herzen Gottes zu werden. Denn das Grausame war geschehen, dass der Geist Gottes gewichen war und, haben Sie es noch im Ohr, ein böser Geist kam über Saul. Wie heißt es? Bringen Sie Ihre Bibel mit. Ein böser Geist von Gott. Ja, kann auch ein böser Geist von Gott kommen? Da wird ja beinahe ein Gott irre. Gott ist doch der Brunnenquell guter Gaben. Das ist das alttestamentliche Theorie. Wenn Sie die Bibel kennen, werden Sie noch andere Stellen wissen. Und Jesus, bevor er all seine Wunder und Predigten tat und hielt, wurde in die Wüste geführt, als er vom Teufel versucht wurde. Von wem wurde er in die Wüste geführt? Und Jesus wurde vom Geist Gottes. Es kann sein, dass Gott uns in ganz schwere Bewährungsproben hineinschickt. Beim König Hiskia heißt es einmal, auf das offenbar würde, was in seinem Herzen ist. Oh, Freunde, das ist manchmal sehr heilsam. Heute Morgen war ich im Kleinglauben am Boden zerstört. Nach all den herrlichen Erfahrungen in Nürnberg und an den Konferenzorten bis in die Nacht hinein, in Kreilsheim, wo ich dachte, Todesgebiet, 850, in Satteldorf, in Blaufelden, beinahe 1000 Leute, bis nach Tuttlingen, quer durch Württemberg. Die Ahlener haben gesagt, wir haben es gar nicht angekündigt, wir haben es am zweiten Abend eingeklinkt nach Pro Christ. Es waren am Schluss 350 da. Junge Leute, die vorgegangen sind, obwohl wir es gar nicht vorgesehen hatten. Lauter herrliche Meldungen und ich war körperlich fertig, seelisch fertig. Der Angst reicht aus Geld hinaus. Werden wir es bezahlen können? Diese großen Aufwendungen für diese Satellitenevangelisation. Die Geldsorgen sind oft die schlimmsten Sorgen. Wenn wir nicht mehr dran denken, der Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Der weiß es. Also, fix und fertig heute Morgen. Gott führt uns in Belastungen, damit deutlich wird, mein Glaube ist nicht einmal so, da ist überhaupt nichts mehr da. Manchmal meine ich, ich hätte noch ein paar Gramm Glauben zwischen den Fingern und dann merke, dass nichts mehr da ist. Aber hier ist noch ein böser Geist von Gott kam. Eine andere Stelle ist etwa Römer 1. Gott hat sie dahin gegeben, unsere Welt. Und manchmal braucht man keinen Krückstock, um das zu entdecken. Ich weiß noch, wie ich Fakultätsprüfung machte bei unserem Professor Michel. Und der hat uns Bibelkunde abgehört. Er sagt, was steht Römer 1, 18? Ja, Gott hat die Welt sich selbst überlassen. Nein, der hat so eine bisschen komische Sprache gehabt. Ja, was steht da? Ja, er hat die Menschheit treiben lassen, wie sie selbst wollte. Nein! Er wusste nicht mehr. Er hat sie dahin gegeben. Gericht Gottes. Bleibt doch in euren dreckigen Fantasien. Bleibt doch in eurem Streit daheim. Bleibt doch in eurer dummen Erbschaftsgeschichte. Schlimm. Böser Geist. Apostel Paulus sagt, 2. Korinther 11, ich hatte einen Pfahl im Fleisch. Es war des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Aber im Grunde genommen sagt, das geschah von Gott. Damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der Tote auferweckt. Es ist heilsam, wenn deutlich wird, es ist nichts mit mir, mit meiner Frömmigkeit, mit meiner Religiosität, wenn Gott nicht mich, toten Menschen, neu erweckt, das Wunder tut. Liebe Freunde, was wäre es, wenn wir von Gott neu erweckt würden? Aus dem bisschen Christlichkeit, das wir haben, heraus. Dass wir nicht angefochten sind durch den bösen Geist. Es gibt so viele Gegenkräfte gegen Gott. Schlimme Gewohnheiten, aber das Schlimmste ist, wenn Gott uns dahin gibt, wenn der Teufel um uns kämpft. Der Herr Jesus weiß das. Als er in die Leidensgeschichte hineingeht, heißt es im Johannesevangelium, jetzt kommt der Fürst dieser Welt. Nicht mal Jesus war verschont. Aber er konnte sagen, aber er hat keine Macht über mich. Und wenn wir immer wieder einladen, dass wir uns in Jesus bergen, Herr Jesus, dir möchte ich gehören. Herr Jesus, wach über mich. Herr Jesus, bewahr mich vor meinen eigenen Dummheiten. Dann ist doch bloß, dass auch das über uns gilt, dass der böse Feind, so hat Martin Luther gesagt im Abendsegen, keine Macht an mir habe. Nur bei Jesus bin ich geborgen. Der böse Geist kam und da sagen plötzlich die Berater Sauls, also so kann man nicht regieren, so kann man nicht reden. Da geht alles kaputt, so kannst du nicht der König Israels sein. Man kann nicht bloß als Kompromisskandidat regieren. indem er es allen Leuten recht macht. Regieren muss Entscheidungen treffen. Da muss man vom Geist Gottes gelenkt sein. Was machen wir? Was ist eine Gegenkraft? Man hole einen, der des Harfenspiels kundig ist. Da geht es ja nicht bloß um, psychologisch gesehen, die heilende Kraft der Musik. Das gibt's ja. Wenn ich oft am Rand der Depression bin, tut mir's gut, die Kette mit geistlicher Musik aufzulegen. Brandenburgisch Konzert Nummer 2, nicht? Irgend sowas. Tut gut. Bruder Steinhessel, wenn ich bei einem schönen Konzert bin, dann regt es immer meine Angehörigen schon auf, wenn ich den Zettel raushole. Da kommen mir die besten Predigtgedanken. Also, da sagen andere Leute, ich stehe von der Zeitung und mache ja gerade eine Rezension. Musik ist was Belebendes, aber nicht bloß das, sondern es heißt in einem Psalm David, der du thronst, Herr unser Gott, über den Lobgesängen Israel. Wenn wir Gott loben, ist es wie ein Thronsessel für Gott, ist wie eine Antenne, wie ein Magnet, das Gott anzieht. Und liebe Freunde, wir denken oft, ach, jetzt war gerade der Haussegen ein bisschen schief gegangen, jetzt können wir nicht eine Hausandacht machen und singen die güldene Sonne. Doch genau dann, dass ein anderer Geist hereinkommt, singen Sie ein Loblied, der du thronst auf dem Lobgesängen Israels. Der David hat doch nicht bloß geklimpert, obwohl unser Freund Ernst Fuhr sagt mit seiner Behindertenarbeit, es gibt für geistig Behinderte nichts Wohltuenderes als Harfenmusik. Der hat jetzt ein ganzes Harfenorchester. Geige regt sie auf, Mundharmonika ist schon besser, aber schönst ist Harfenmusik. Aber es geht nicht ums Psychologische, sondern bei den Beratern des David heißt, er ist des Wortes mächtig. Und ich verstehe alle, die sagen, wenn da was Englisch gesungen wird, da verstehe ich nichts davon. Manchmal verstehe ich auch beim Deutschen nichts. Und bei euch Posaunenbläser ist das Problem. Früher, wenn ihr gespielt habt, Harre meine Seele, hat es ein ganzes Volk, ob katholisch oder evangelisch, den Text gekonnt. Wir müssten uns heute beim Korintheblasen überlegen, dass wir spielen euch heute den Vers Kreuz und Elend, das nimmt ein Ende. Wir müssen den Text dazu sagen, das Wort. Und die Musik ist die Begleitmusik dazu, das zu Herzen geht. Des Wortes der Rede mächtig. Das sehen wir ja in Psalmen. Auf der Gittit vorzusingen heißt es oft im Vorspann oder nach der Weise der Hindin zu jagen. Wir wissen die Melodie nicht mehr, was geblieben ist, das Wort. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Wir wissen nicht, nach welcher Melodie das gesungen wird. Gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist von mir. Das ist wichtig. Und sie werden es erleben bis an die Betten von Sterbenden, wie das Wort durchdringt, selbst wenn der Pfleger sagt, die hört nichts mehr. Sagen Sie mal, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und die werden ihn nachher noch sagen, noch sterbend, da war vorher wie ein Engel da, da habe ich was gehört. Da war wie eine andere Welt. Des Wortes mächtig und allerschönsten ist, wenn sie mit einem schwerkranken Abend singen, Hirte deiner Schafe, der von keinem schlafe, der etwas wissen mag. Deine Wunder milde. Wenn Sie das bezeugen durch Wort und Lied. Der Herr Jesus hat so gehalten, als 5000 Menschen ihn verlassen haben. Da war keine Siegesmeldung mehr, wie wir es jetzt nach Pro Christ sagen können. Durchschnittsteilnehmerzahl an jedem Abend 140.000. Nein, 5000 Menschen haben ihn verlassen, nachdem er sie gespeist hat und mit seinem Wort ausgerüstet. Und bloß noch die Jünger sind betroffen dagestanden. In dieser Stunde frohlockte Jesus im Heiligen Geist, Matthäus 11 nachzulesen, und sprach, ich preise dich, Herr Gott, Vater Himmels und der Erde, du hast recht gemacht. Die Lobgesänge in der Nacht. Wo kommt es sonst noch vor, die Lobgesänge? Paulus und Silas im innersten Kerker, Hände und Füße im Stock. Und um Mitternacht lobten sie Gott. Und Gott hat Berge bewegt. Neulich beim großen Treffen der Altpietisten in Böblingen haben Sie den Text von 2. Chronik 20 gehabt, vom Lobetal. Wie der König Josaphat ausgezogen ist mit seinem schwachen Heer gegen eine mächtige Allianz von Feinden. Und da haben sie die Musikkapelle vorne hingestellt und die haben gespielt: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Und als sie zu den Feinden kamen, waren die weg. Geflohen. Lobgesänge mitten im Dunkel. Lobgesänge in der Anfechtung. David als junger Mensch erfahren, was das bedeutet, dazu hat ihn Gott zugerüstet. Und er hat es erlebt bei dem Saul, dass der König für einige Zeit herausgerissen war aus der Besessenheit. Wir wissen nicht, war es Depression, war es wie epileptische Anfälle, war wie Schizophrenie, war es einfach ein maßloser Zorn, dass ihm beinahe die Adern geplatzt sind. Wir wissen es nicht. Aber der böse Geist wich von ihm für einige Zeit. Sie werden immer finden, dass beim David um zwei Themen geht. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, was mein Herr kann. In der Angst rief ich den Herrn an. Und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Schreiben Sie mal zusammen auf einem Stück Papier, was Sie aus Ihrem Leben dem Herrn Jesus zu danken haben. Machen Sie auch mal einen Lobgesang, muss ich nicht reimen. Zweite Thema bei David, er hilft den Elenden herrlich. Mir elenden Menschen hilft er herrlich. Da dieser Elende schrie, hörte der Herr und er rettete ihn aus aller seiner Furcht. Ich, elender Sünder, versucht von den eigenen Versuchungen. Ach, Herr, schaffe in mir Gott ein reines Herz und verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Gott bereitet seine Lobsänger, die Zeugen Jesu, eigenartig zu. Meine Schwägerin, mein Bruder, Beate und Winrich Schäffbuch, haben ein Buch geschrieben. Man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Über Liederdichterinnen und Liederdichter. Und über diesem Buch ist mir aufgegangen, die größten Choräle und geistlichen Lieder, die wir haben, sind Menschen auf die Lippen und ins Herz gelegt worden, die selber Elende waren. Eine Hedwig von Redern, verkrachtes Leben. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Und nachher hat es die Marion von Claude kurz vor ihrer eigenen Erschießung den Gefangenen in bolschewistischen Kerkern gesungen im Baltikum. Das macht die Seele still und friedevoll, ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe. Du weißt den Weg, das ist genug. Das ganze Buch ist voll von diesen Liedern. Es ist, Herr Jesus hat ja mal gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Sieht klein und mickrig aus. Fahren Sie schon mal da in Friedrichshall, Kochendorf dahinter, mit so einer Salzstulle drin. Ganz tief unter der Erde, wo man runterrutschen kann, die Rutsche nicht. Salzstöcke entstehen in unserer Erde tief unten. Unter großem Druck werden die Salzstöcke herausgepresst aus dem Übrigen. Wenn Gott unser Leben in den Druck führt, heißt nicht, dass wir zerbrochen werden sollen, sondern wird Salz. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, man setzt nicht ein Licht dort, wo es verborgen ist, sondern stellt es auf einen Leuchter. Es ist ein Vorgang gezeigt, dass so eine kleine Funzel kalt wird, kommt da auf den Absatz, damit es ins ganze Sicht reinstrahlt. Jesus kann uns kleine, unscheinbare Funzeln, das kleine Hirtenbüblein David, erhöhen. Damit es leuchtet, damals dem armen, geplagten Saul, dem Herrn Jesus, der sich in seinem Leiden geborgen hat, in den Psalmen Davids, als sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. dass sie das Leitthema wurden für die Predigt der Apostel, die Grundlage für unser Gesangbuch und zum unüberbietbaren Trost bis heute. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße. Dazu zubereitet. Und jetzt möge uns unser Herr schenken, dass er auch an uns schafft, uns vollbereitet, zubereitet, aus uns etwas macht. Wir wollen darum bitten und sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, dich hat der David, der Hirte, von ferne geschaut und deine Herrlichkeit besungen, dass du der Herr bist, der Heiland, der zurechtbringt, der vor dem Vater ist und für uns eintritt. Herr Jesus, wir wollen uns dir anbefehlen, dass auch wir zu Scheinwerfern gemacht werden, kleinen Scheinwerfern, die auf dich hinweisen. Mitten in der Not zu Lobsängern, dass du auf dem Lob deines Volkes wohnen kannst. Wir bitten dich, lass diese ganze Woche, da wir hineinblicken, in dein Wirken zu einem Impuls werden, dem wir uns gar nicht mehr entziehen können. Amen.